Könnt ihr euch an Momente erinnern, die euer Leben geprägt haben? Ja, ich denke zum Beispiel an das letzte Zeugnis, was ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf der Bühne war oder wir uns vor der Bühne hingestellt haben. Ich war so ein Spätstarter an der Schule, ich habe alles durchgemacht, aber am Ende war ich nicht schlecht. Und ich weiß noch, ich war stolz wie Oscar, als dieser Punkt meines Lebens vorbei war. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als ich meine Frau kennengelernt hat in Hamburg, das war auch eine besondere Zeit. Oder wenn du Vater bist, kennst du das bestimmt, dieser Moment, wo du durchgeschwitzt, fertig nach der Geburt bist, alles hast du miterlebt und dann kommt der Moment, wo du das Baby auf den Arm bekommst und du weißt gar nicht, was du machen sollst und bist total berührt. Das sind Momente, die dein Leben prägen. Genauso gibt es auch geistliche Momente, die dein Leben prägen. Da vorne seht ihr ein Taufbecken, wer das nicht kennt. Und ich bin getauft worden in einer kleinen Gemeinde in Oldenburg-Holstein. Das war für mich aber ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war Teenager und ich kannte die alle ewig. Und das habe ich nicht vergessen. Oder mein erster Einsatz, den ich gemacht habe, es war eine Konferenz mit vielen jungen Leuten. Wie gesagt, ich kam aus einer kleinen Gemeinde, da waren 1500 junge Leute, die begeistert Gott gelobt haben. Da gab es eine moderne Band, kannte ich auch nicht so unbedingt. Das habe ich nicht vergessen. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, Klaus, ich bin gar kein Christ. Und trotzdem hast du so einen geistlichen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, irgendwie Gott ist da. Ein Autounfall, wo du wusstest, ich hätte eigentlich tot sein können, aber du bist heil daraus gekommen. Oder aber du merkst, das kann nicht alles sein. Und wenn dir es so geht, dann bist du herzlich willkommen heute im Gottesdienst. Mit all deinen Fragen, mit allem, was dich bewegt, lern uns kennen, lern unseren Gott kennen. Und dann gibt es Momente, die die Weltgeschichte beeinflusst haben. Und auch Einfluss auf unser Leben haben. Mir kommt sofort der Mauerfall, meine Frau kommt aus der ehemaligen DDR. Und wahrscheinlich wird es uns als Familie nie geben, wenn der Mauerfall nicht gewesen wäre. Die letzte Wahl in den USA hätte ich auch nie gedacht, dass die tatsächlich Auswirkungen auf unser oder auch auf mein Leben haben wird. Und dann gibt es Momente in der christlichen Historie, die unser Leben bis heute prägen. Und ich möchte mit euch zurückgehen ins erste Jahrhundert, also zur ersten Gemeinde, sozusagen der Geburtsstunde der Kirche. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist auf die ersten Freunde von Jesus kam. Es war ein bewegender Moment und über den werde ich nicht predigen. Aber könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Ich möchte den Text in Apostelgeschichte 4 nehmen, der ein bisschen unbekannter ist. Aber ein entscheidender Moment, glaube ich, in der Weltgeschichte, weil diese junge Bewegung zum ersten Mal Widerstand bekommen hat. Und zwar Petrus und Johannes, und zwei der besten Freunde von Jesus, die er mit diese Bewegung geleitet, die wurden, nachdem es richtig gut lief, gleich einkassiert von den geistlichen Leitern damals, die hatten auch Autorität, Leute zu verhaften, von der wurde er verhaftet, der wurde verhört und die wurden eingeschüchtert. Und wurde gesagt, wenn ihr so weiter von Jesus erzählt, dann, also es wird nicht genau gesagt, was passiert, aber die haben ja die Kreuzigung miterlebt. Es war relativ klar, dass das ein Einschüchterungsversuch war. Und ich lese mal Auszüge aus Apostelgeschichte 4, 23 bis 33 und das ist die Reaktion der ersten Gemeinde auf diese Einschüchterung oder den Versuch der Einschüchterung von den geistlichen Leitern damals. Und ihr könnt einfach mal so beobachten, zwei Sachen, zwei Fragen gebe ich euch mit. A, wie reagieren sie? Und wie beten sie? Wie sieht ihre Gebetszeit aus? Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der unseren Vater David, deinen Diener, durch unseren Vater David, deinem Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade im reichen Maß. Über diesen Text könnte man lange predigen, aber Hans-Peter und ich haben uns den Text aufgeteilt. Wenn du Hans-Peter nicht kennst, das ist der ehemalige Seniorpastor der Lukas-Gemeinde, war lange hier unterwegs und ich starte und dann übernimmt er. Ich finde die Reaktion spannend auf die Einschüchterung der geistlichen Leiter der damaligen Zeit. Was machen die Petrus und Johannes? Was macht die erste Gemeinde? Sie kommen zusammen. Und sie beten. Sie gehen richtig ins Gebet. Und ich habe das Thema genannt, Gebet hoch drei, gemeinsam, einmütig, leidenschaftlich und fokussiert. Ich lese nochmal Vers 23, 24. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Also wir finden hier einen Dreiklang, Gemeinschaft, Austausch, Gebet. Ich habe es einfach kurz genannt, gemeinsam beten. Meine Frage an dich, wie reagierst du auf Herausforderungen in deinem Leben? Wir haben jetzt hier keine Christenverfolgung in Deutschland, aber ihr kennt das ja alle, im Beruf, Familie. Wie reagierst du auf Herausforderungen? Ich habe mein Leben angeguckt und muss ehrlich zugeben, manchmal reagiere ich einfach mit Gas geben. Da kommt eine Herausforderung und ich sage, okay, meine Persönlichkeit, das müssen wir irgendwie schaffen. Also ich antworte mit eigener Kraftanstrengung. Ich gebe Gas, Augen zu und durch, jetzt erst recht. Eine andere Alternative wäre Rückzug, auch für die damalige erste Gemeinde. Man hätte ja auch sagen können, wir sollten vielleicht nicht ganz so offensiv predigen, das kommt nicht so gut an. Also ich könnte mir vorstellen, wir als Lukas-Gemeinde, vielleicht hätten wir, wenn wir die Gemeinde gewesen wären, so reagiert. Also wie können wir weise vorgehen? Dann kenne ich es aber auch, dass es eine Herausforderung ist und ich ziehe mich zurück und ich denke einfach darüber nach. Dann bete ich alleine. Und das ist ja auch nicht schlecht. Hat aber auch einen Teil mit Individualismus unserer Zeit zu tun. Das heißt, ich prozessiere Dinge alleine. Und dann kenne ich noch eine Reaktion von mir. Ich erzähle es jemandem, weil ich initiativ bin, aber ich bete nicht. Und hier ist die ganz einfache Ermutigung. Wenn du herausgefordert bist, wenn du merkst, es wird schwierig, such dir jemanden zum Gebet. Warum ist das gemeinsame Gebet so kraftvoll? Weil die Bibel irgendwie eine Verheißung gibt, dass wenn wir zusammen beten, Gott auf besondere Art und Weise gegenwärtig ist. Viele von euch kennen Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also diese Verheißung, dass Gott da ist, wenn du zu zwei, zu dritt betet. Die Frage ist jetzt, wie viel Prozent Gott da ist. Also wenn du mit jemandem betest, ist Gott 10% da, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Die Verheißung ist 100%. Also mehr geht nicht. Teresa von Avila hat es wie folgt formuliert. Alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf eine Ursache. Zu beten, als wäre Gott abwesend. Das ist jetzt ziemlich stark formuliert und ich habe überlegt, ich weiß nicht, ob ich es so unterschreiben kann, aber ich verstehe den Punkt, worauf sie hinab, wo sie hinzielt. Wie betest du? In dem Bewusstsein, dass Gott anwesend ist? Ich habe den Dreiklang ein bisschen erweitert. Gemeinschaft, Austausch, Gebet im Bewusstsein, dass Gott anwesend ist. Ich glaube, das verändert ganz viel. Wer genau zugehört hat, der hat jetzt gemerkt, da fehlt ein Aspekt, den ich sozusagen extra einfüge. Weil hier steht noch, dass sie einmütig gebetet haben. Es geht nicht nur darum, in einer Gruppe zu beten, sondern um eins zu werden. Als Gemeindeleitung der Lukas-Gemeinde sind wir nicht bekannt, dass wir schnell Entscheidungen treffen. Je größer, desto länger brauchen die manchmal. Warum? Weil uns Einheit wichtig ist. Und wenn wir eins sind, können wir auch ganz anders beten. Und das Tolle bei diesem Prinzip ist, es ist total simpel. Die Frage ist nur, ob du und ich es anwenden. Wenn ich ehrlich bin, früher war ich viel schneller mit anderen Leuten zu beten. Je älter ich geworden bin, habe ich vorbereitet und reflektiert, ich glaube, desto langsamer werde ich, ans Telefon zu gehen und einfach zu sagen, hey, kann ich mit dir beten? Das auf der einen Seite ist gesund, ne? Ich soll ja kein Baby bleiben und jetzt immer jemanden anrufen. Auf der anderen Seite merke ich bei mir, ich habe auch was verloren. Und manchmal ist einfach diese Verheißung da, pass auf, ruf jemanden an, mach dich eins und geh ins Gebet, weil Gott auf besondere Art und Weise da ist. Und ich glaube, gerade in einer individualistisch geprägten Welt brauchen wir das, das gemeinsame Gebet. Und ich will dich nächste Woche ermutigen, wenn du herausgefordert bist, probier es doch mal aus. Ruf einfach jemanden an oder wenn du in der WG wohnst, frag deinen WG-Nachbar, wenn der Christ ist. Und wenn du keinen Christen kennst, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, dann stelle ich dir einen vor. Für alle, die jetzt sagen, oh Klaus, super, ich mache ein Häkchen nach dem anderen, schon mal richtig gut, congratulations. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, weil die Frage ist ja, wie wir beten. Und das ist für mich eine riesige Herausforderung in dem Text. Und ich lese nochmal nur das Gebet vor und probiert mal zu beobachten, wie beten die. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher. Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, dass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich möchte drei kleine Punkte rausziehen für nächste Woche. Das heißt, wenn du dich mit jemandem triffst, wie kannst du beten? Als erstes bin ich gestolpert über, sie beteten mit lauter Stimme. Nimmt auch nicht jede Übersetzung. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit Lautstärke Gott beeindrucken können. Darum geht es dem Text, glaube ich, nicht. Was es aussagt, ist, die waren mit ganzem Herzen dabei. Oder neudeutsch, die sind all in gegangen. Von der beobachte dich mal, wie betest du? Und dann stelle ich fest, manchmal kann ich all in gehen. Manchmal bete ich aber auch halt, wie ich bete, so, ne? Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus hat gesagt, ob unser Gebet erhört wird, hängt nicht von der Zahl der Worte ab, sondern von der Inbrunst der Seele. Wie wäre es, wenn du nächste Woche, wenn du betest, einfach mal alles reinlegst? Probier es einfach mal aus. Ich habe es genannt, bete leidenschaftlich und ruhig auch mal laut. Also ich glaube, wie gesagt, Lautstärke ist nicht die Antwort, aber manchmal ist es gut, dass man das ausspricht in die unsichtbare Welt hinein. Wenn du zu Hertha ins Stadion gehst, ja, es gibt manche, die sind wirklich leidenschaftliche Fans und sitzen ganz ruhig und zucken nicht mit den Augenbrauen. Der normale Fan ist das nicht. Zumindest steht er Wenn du in die Fankurve gehst, dann singen sie definitiv und proklamieren da ihre Hertha-Sprüche. Bete leidenschaftlich und ruhig auch mal laut. Und dann lesen wir im Gebet, du großer Herrscher. Und es folgt eine ganze Passage über die Größe Gottes. Mit welcher Perspektive betest du? Und ich glaube, was die ersten Christen hier machen, sie schauen erstmal auf Gott. Das war ja eine echt schwierige Situation. Und deshalb fangen sie nicht an, boah, wir sind bedroht. Oh, das könnte ganz schlimm aussehen. Und zum Schluss sind sie in der Ameisenposition. Alles ist groß. Sondern sie sagen, hey Gott, du bist groß, du bist der Allmächtige, du bist der König. Und das machen sie als erstes, bevor sie sich dem Anliegen widmen. Ich sag mal, nehmen sie Gottes Perspektive ein. Und die Bibel nennt das immer wieder so die Adlerperspektive. Von der die zweite Frage, wie betest du? Aus der Ameisenperspektive oder aus der Adlerperspektive? Und dann formulieren sie ihr Anliegen. Hilf uns unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht. Man kann sich fragen, was für ein Pastor ich bin. Ne? Ich habe überlegt, was würde ich beten, wenn ich als Pastor in der Situation wäre? Um Gottes Schutz. Vielleicht würde ich die segnen, dass sie irgendwie, also die Leiter, dass sie Jesus kennenlernen, dass es nicht so schlimm wird. Und das Erstaunliche ist, dass die ersten Christen das einfach ignoriert haben. Darum ging es denen nicht. Stattdessen hilf uns unerschrocken, deine Botschaft zu verkündigen, erweise deine Macht. Merkt ihr was? Deine Botschaft, deine Macht. Da kommt nicht mich, meiner oder mir vor, sondern erstmal dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oswald Chambers, ein Mann des Gebets, hat gesagt, Gebet ist nicht, dass wir Gott mit unseren Bitten bestürmen, sondern dass wir in Einklang kommen mit Gott. Also wie beten? Frage nach Gottes Anliegen und bete, dass sein Reich kommt. Und das ist meine Aufgabe für nächste Woche. Wenn eine Herausforderung kommt, sucht euch jemanden zum Gebet. Werdet eins. Betet leidenschaftlich, betet aus einer Adlerperspektive, betet auch ruhig mal laut und vielleicht fragst du Gott erstmal, Gott, wie soll ich beten? Was ist dein Anliegen in der Situation? Das Spannende bei der Reaktion der Jünger ist, dass wir Resultate sehen, die, ja, da bleibt nur der Mund offen stehen, die Erde bebt. Die Jünger werden erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Freiheit und Mut, die gute Nachricht zu verkündigen. Zeichen und Wunder geschehen. Die Gemeinde wächst. Und wenn wir weiterlesen, die Herausforderungen bleiben. Die sind nicht weg. Ich habe mit Pfingsten angefangen. Warum? Apostelgeschichte 4 ist wahrscheinlich, also wir wissen nicht genau, wie lange der Zeitabstand ist zwischen den Ereignissen. Aber es wird angenommen, vielleicht ein paar Wochen. Also nicht so lange. Dann denke ich, hey, wie cool. Gott sagt nicht, pass auf, Pfingsten einmal forever. Und dann sehen wir uns im Himmel. Sondern ein paar Wochen später sagt er, hey, die brauchen mich und sie suchen mich. Und in der Kirchengeschichte haben wir das immer wieder erlebt, dass Menschen Gott begegnen. Und dann passieren ganz ähnliche Dinge. Der Heilige Geist wird neu ausgegossen. Es gibt neue Kraft und Mut, das Evangelium zu verkünden. Tatsächlich kommen Menschen zum Glauben. Heilungen, Zeichen, Wunder geschehen. Gott baut sein Reich. Hans-Peter, jetzt kommst du ins Spiel. Komm mal bitte nach vorne. Du warst lange Pastor in der Lukas-Gemeinde, aber auch lange prägend im Mühlheimer Verband. Und genau das, was wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 4, hat der Mühlheimer Verband nicht gleich, aber doch ähnlich erlebt. Das heißt, auch wir und auch du, wenn du Teil der Lukas-Gemeinde bist, hast so ein geistliches Erbe. Und erzähl doch mal, wo kommen wir eigentlich her und wie war diese Begegnung mit Gott damals?
Der Text, den du vorgelesen hast und ausgelegt hast, der lässt ein geistliches Muster erkennen, ein Dreiklang. Erster Aspekt ist große Krise, Herausforderung, Menschen kommen an ihre Grenzen. Und dann wenden sie sich im nächsten Schritt an den, der in großen Krisen die Wende bringen kann. Sie wenden sich an Gott. Das hast du sehr schön deutlich werden lassen. Sie schreien in Einheit, wie auch immer. Gott, greif ein. Wir sind am Ende mit unserem Latein. Und der dritte Schritt dann, Gott ist bereit zu antworten. Nicht immer sofort, aber er ist ein Gott, der so gerne kommt zu seinem Volk und reagiert und hilft. So war es auch am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kirche in Europa in vielen Ländern, an vielen Stellen war in eine echte Krise gekommen. Der Glaube war sehr flach geworden. Die Theologie hat einigen Schaden angerichtet. Gemeinden lebten eher von der Substanz, als dass sie Gott erlebten und aus diesem Gotterleben heraus einen Unterschied machten in der Gesellschaft. Kirche war, Theologie, Predigt war sehr akademisch orientiert, sehr verkopft. Und es fehlte genau das Feuer, was Gemeinde Jesu braucht. Und an diesem Zustand, wie gesagt, der in vielen Ländern Europas wahrzunehmen war und auch in Deutschland, litten immer mehr Christen und immer mehr geistlich Verantwortliche. Und sie machten das einzig Richtige und fingen an, Gott zu suchen und um Veränderung zu erbitten. Auch in Deutschland, immer wieder trafen sich geistliche Leiter an unterschiedlichen Stellen, um Gottes Erbarmen zu erbitten. In dieses Suchen und Fragen, in diese ganze Unruhe und in diese Verunsicherung hinein, hörte man dann 1904 von Wales. Auch da dieses Muster, große Krise. Und dann war einer, der aufstand und Gott suchte. Und dann gesellten sich andere dazu und eine richtige Bewegung brach sich Bahn. Und man erzählt heute, dass etwa 100.000 Menschen von Christus ergriffen wurden, Christen wurden oder Erneuerung erfahren haben. Und diese Nachricht verbreitete sich in ganz Europa, kam auch nach Deutschland und vergrößerte diesen Hunger der geistlichen Verantwortlichen, auch in Mülheim an der Ruhr. Dort befand sich ein Pastor, ein Pfarrer der Landeskirche namens Ernst Modersohn. Und er war auch gepackt von dieser Sehnsucht, dass das nochmal anders werde und Kirche erneuert würde. Und er machte sich mit einem Kollegen auf und lud einen bekannten Mann aus Deutschland ein, auch aus der evangelischen Landeskirche, einen Pfarrer namens Jonathan Paul, der ziemlich begeistert war von Gott, sehr bekannt war, weil er überall im Land predigte und durch ihn geschahen doch einige interessante Dinge. Man lud ihn nach Mülheim ein, in der Erwartung, dass Gott irgendwie auftauchen möge und kommen möge und ja, ermutigen möge. Und Gott kam. Und Ernst Modersohn, der in einer dieser Predigten Jonathan Paul zuhörte, er berichtet, was das mit ihm gemacht hat. Ich habe hier ein Zitat von ihm. Er berichtet, es waren nur 3 Tage, die Jonathan Paul bei uns war. Aber in diesen 3 Tagen hat Gott durch ihn ein Wunder an mir getan, für das ich ihm noch in Ewigkeit danken werde. Er sprach zu uns über die Reinigung und dass es der Wille Gottes sei, uns rein und heilig darzustellen. Und dann sagte er ein Wort, das ich nie vergessen werde. Er sagte, soll ich dir sagen, du Kind Gottes, was du von deiner Bekehrung an bisher gewesen bist? Ich kann es dir mit 3 Worten sagen. Es war eine große Schande. Das war die Botschaft von Jonathan Paul an diesem Abend. Dein Leben mit Gott bisher war eine große Schande. Und das hörte auch dieser verantwortliche Pfarrer, Ernst Modersohn. Und eigenartiger Weise stand er nicht auf und wies den Prediger in Schranken und sagte, du bist jetzt ganz schön übergriffig, weißt du, wer wir sind? Ganz schön harter Tobak hier. Sondern Jonathan oder dieser Ernst Modersohn reagierte anders. Es war so, hat er ja erzählt, als ob Gott ihm durch diese Worte einen Spiegel vorgehalten hatte. Gott, der Heilige, Gott, der Große, der ganz andere Gott, wenn er in unser Leben tritt, dann begegnen wir ihm. Immer wieder Erfahrung in der Kirchengeschichte, wie bei Ernst Modersohn. Und dann erschrecken Menschen, weil auf einmal klar wird, was lebt da eigentlich wirklich in mir, neben all dem Christlichen, was man sich so angeeignet hat und lebt. Aber wie sieht es mit meinem Herzen aus? Wie viel Egoismus, Trägheit, Müdigkeit, Leidenschaftslosigkeit, Passivität ist da zu finden? Und auf einmal sieht sich Modersohn so vor Gott gestellt. Und das ließ die Verzweiflung in ihm nur noch größer werden. Jetzt war klar, nicht nur die anderen brauchen Gott, ich brauche Gott. Ich brauche Veränderung. Wenige Wochen später lud er mit einem Kollegen zu einer Gebetsversammlung ein, die Mülheimer Christen. Und man erwartete, dass 500 Leute kommen, aber es kamen 1000. Und sie schrien zu Gott, Gott, erbarme dich, komm in unser Land, komm in unsere Stadt, erneuere uns. Und aus dieser Gebetsversammlung heraus wurde dann spontan eine Zeltevangelisation organisiert in wenigen Tagen. Jonathan Paul wurde wieder angefragt und er kam und predigte im Zelt Tag für Tag, Abend für Abend, über Wochen. Und in diesen Wochen kamen wiederum etwa 3000 Menschen zu Christus. 600 davon aus Mülheim. Und die Erfahrungen, die sie mit Gott machten an diesen Abenden, waren so stark wie das, was wir vorhin schon gelesen haben. Heilungen, Zeichen, spektakuläre Erfahrungen mit Gott, die so deutlich waren, dass die Menschen, wenn sie dann abends die Veranstaltungen verließen, singend durch die Straßen der Stadt Mülheim liefen, um nach Hause zu kommen oder den Bahnhof zu erreichen. Die Tageszeitung titelte dann am nächsten Morgen Mülheim, die singende Stadt. Die 600 Leute, die damals aus Mülheim zum Glauben kamen, bildeten dann den Grundstock einer neuen Gemeinde, die Gemeinschaft Mülheim. Und das ist dann die Muttergemeinde der Mülheimer Bewegung, unserer Freikirche geworden. Und die existiert bis heute. Und ich bin immer wieder dorthin gepilgert, schon mit dem Kinderwagen da hineingefahren worden. Und so dankbar, dass Gott damals das Gebet dieser Menschen erhört hat. Er ist gekommen und da ist eine Bewegung losgetreten worden, die sich in ganz Deutschland ausgewirkt hat.
Haben wir als Gemeinde in unserer Geschichte auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, Hans-Peter, als Lukas-Gemeinde?
Natürlich hätte ich mir das gewünscht, vor allen Dingen zu meinen Zeiten. Aber weder zu meinen noch zu den Zeiten, in den Zeiten vorher haben wir so Dramatisches erlebt. Aber wir haben tatsächlich als Gemeinde unglaublich schöne Erfahrungen mit Gott gemacht. Und wieder nach diesem Dreiklang, 1951, Nachkriegszeit, Berlin ist zerstört. Die Gemeinden müssen irgendwie sehen, dass sie sich wieder sammeln und orientieren, suchen nach Räumlichkeiten. Man hat die ganze Schuld und Scham der Jahre vorher irgendwie zu bewältigen, ist völlig hoffnungslos, wie wird die Zukunft, also wirklich herausfordernd und sie suchen Gott und da waren dann die wenigen Überreste der christlichen Gemeinschaft, damals hieß sie noch Philadelphia-Gemeinde, sie hatten eine Idee und luden auch einen Gastsprecher ein, diesmal aus England, Reverend Squire kam, mit dem man befreundet war und der hielt hier in der Hardenbergstraße einige Abende ab und Gott kam und wieder das gleiche Schema. Damals kamen 300 Menschen zum Glauben, das hat natürlich die Gemeinde, die sowas heruntergekommen war, weil so viele verstorben waren, natürlich sofort wieder belebt und ganz viele Heilungen, Zeichen und Wunder. Und ein großes Staunen, mitten in dem Elend, das wir hier in dieser Stadt vorfinden, Gott ist hier zu finden. Und er schreibt neue Geschichte. Das hat sich dann in den 60er Jahren in ähnlicher Weise zugetragen, dann in Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit anderen Gemeinden dann verantwortet haben, am Breitscheidplatz. Gott kam, Menschen sind zum Glauben gekommen, es wurde viel gebetet, Heilung, Zeichen und Wunder, sodass Gemeinde, auch unsere Gemeinde, immer wieder ermutigt wurde. Und das Geheimnis war immer wieder das Gebet.
Erneuerung fängt ja meist mit einem persönlich an. Wie ist denn das bei dir? Kennst du das auch in deinem Leben, so Momente, wo der Heilige Geist neu dir begegnet ist?
Ja, ziemlich am Anfang meines Dienstes. Ich bin 1979 ja Pastor geworden der Gemeinde hier, war 24 Jahre alt, kam vom theologischen Seminar, studierte noch hier in Berlin in der kirchlichen Hochschule, hatte den Kopf voller Theologie und guter Gedanken, aber ich spürte, dass mich das völlig überforderte, was Verantwortung für eine Gemeinde angeht. Jeden Sonntag predigen, jeden Mittwoch Bibelarbeiten, Seelsorge. Und ich war ganz, ganz schnell am Ende und spürte, mit meinem Kopfwissen komme ich nicht weiter. Kann ich nicht ein Pastor sein, der irgendwie einer Gemeinde vorsteht und Impulse setzt? Und es war mir klar, ich brauche persönlich etwas, ich brauche eine Erneuerung. Da muss in mir etwas geschehen, nicht in den anderen, in mir als dem geistlichen Leiter. Und das Geheimnis war wieder Gott suchen, oben im Wintergarten, heute Abstellraum der Gemeinde. Da saß ich und schrie wirklich zu Gott, laut, leidenschaftlich. Und ich wusste, ich musste mich an den Heiligen Geist wenden und habe gebetet um seine Gegenwart und neue Erfüllung. Und dann kam er tatsächlich, eine wunderbare Erfahrung mit Gott. Ich wurde so von Freude erfüllt, von neuer Begeisterung erfüllt. Ich wurde mit der Gabe der Sprachenrede beschenkt. Und das hat mein Leben verändert, das Leben meiner Frau. Sie hat dann die gleichen Erfahrungen gemacht. Und wir haben dann angefangen, diese Erfahrung auch in der Gemeinde mitzuteilen. Ich habe angefangen, morgens sehr früh, meistens schon um 6 Uhr im Gemeindesaal, heute unser Café, zu beten. Bin von Stuhl zu Stuhl gegangen und habe für die Leute gebetet, von denen ich wusste, die sitzen am nächsten Sonntag da, dass sie auch angerührt würden von Gott. Habe mich vor den Abendmahlstisch gestellt und in all die vier Himmelsrichtungen gebetet, dass Gott die Menschen aus Berlin bringen möge, die hier in der Gemeinde Jesus finden sollten. Und das haben wir dann mit anderen getan. Und Gott hat Gnade geschenkt. Viele haben Erneuerung erlebt. Die Gemeinde fing an zu wachsen. Und am Ende sind nicht nur Menschen gekommen aus allen vier Himmelsrichtungen, sondern wir durften sie mit unseren Gemeindegründungen auch wieder senden hinein in die Stadt. All das muss ich immer wieder neu bewähren, das kannst du nicht konservieren. Insofern hungere ich nach wie vor, dass Gott kommt und erneuert. Und eine Rechnung habe ich dann noch offen mit Gott. Wir haben dann auch angefangen, als Pastorenschaft Berlins hier im Gemeindehaus zu beten. Pastorengebetsfrühstück Anfang der 80er Jahre, haben treu gebetet für die Stadt. Dann erlebt, wie Gott kommt und die Mauer fällt. Könnt ihr euch vorstellen, was das hieß? In dem ganzen Elend dieser Stadt. Und Gott erhört unser Gebet. Und natürlich das Gebet anderer. Und vieles hat dazu beigetragen. Da konnten wir gemeinsam für Berlin gründen. Alles Segnungen, die Gott uns geschenkt hat, durch treues Gebet der Pastorenschaft, auch hier Monat für Monat, 7 Uhr morgens in der Lukasgemeinde. Durften wir Gastgeber sein für sowas Erwirkliches. Und dann stand ich 1992 in der neuen Nationalgalerie vor einem Gemälde von Lionel Feininger, betitelt Die Vogelwolke. Und ich stand lange vor diesem Bild und Gott fing an, zu mir zu sprechen. Was sehe ich hier? einen schönen Sandstrand, eine einsame Person links unten in der Ecke mit Blick auf das Meer, und das wirkt nicht einladend, sondern irgendwie dunkel, fast bedrohlich, als ob da etwas Negatives kommt, Furchterregendes. Ich habe sofort die Chaosmächte aus dem Alten Testament assoziiert, die aus dem Meer kommen. Aber dann diese Wolkenformation, wie ein Vogel, so hat ja Feininger dieses Bild dann auch betitelt. Und ich assoziierte sofort mit diesem weißen Vogel eine Taube. Und die Taube ist das Symbol für den Heiligen Geist in der Bibel. Und auf einmal empfand ich das Reden Gottes, hab keine Furcht. Ich komme ins Land mit meinem Heiligen Geist. Und es hat mir damals geholfen, durchzuhalten und immer wieder weiterzugehen, auch in weiteren Krisen, die wir dann erlebt haben. Und bis heute bete ich darum, Herr, das steht noch aus. Bei vielem Schönen, was wir erlebt haben, aber du bist noch nicht so gekommen, wie du es mir damals angekündigt hast. Und jetzt bin ich heute unterwegs und sehe ein Land, das sowas von abgewirtschaftet hat, politisch, wirtschaftlich, erst recht geistlich. Die Kirchen, die sich immer mehr leeren, der Glaube, der immer mehr verflacht, die Moral, die immer mehr auf der Strecke bleibt. Und ich weiß, wir kriegen es nicht gebacken. Keine Partei, kein Politiker, kein geistlicher Leiter oder Leiterin kann das wenden, das Blatt. Es bleibt nur eine Hoffnung. Gott, du musst kommen. Und das ist mein Herzenswunsch. Komm, Heiliger Geist. Zwischendurch bin ich oberflächlich geworden, habe ich aufgegeben zu beten, aber werde immer wieder neu ermutigt und stehe immer wieder neu auf zu sagen, ja Herr, komm und fang bitte bei mir an. Zeig mir, wer ich bin, dass ich wirklich in ein heiliges Erschrecken komme und umkehre zu dir. Und dann erneuere Familie, erneuere deine Gemeinde, erneuere deine Kirche und dann lass uns ein Segen für Deutschland werden.
Amen. Vielen Dank, Hans-Peter. Ich glaube, dass wir genau das auch als Gemeinde brauchen, wieder neu eine Begegnung mit Gott. Und wir werden jetzt eine halbe Stunde Zeit nehmen, einfach wo wir Gott begegnen wollen. Der Gottesdienst wird einen Tick länger gehen, haben wir vorher schon festgelegt. Das heißt, wenn du merkst, du musst um halb gehen, dann ist okay, dann darfst du um halb gehen, aber sonst stell dich darauf ein, geht ein Tick länger. Wir werden drei Gebetsteams haben, die hier beten werden. Es wird ein Team mit der Gemeindeleitung sein, wo wir Gebet für Kranke anbieten wollen. Barbara betet mit. Wo bist du? Ah, Barbara ist noch, Hans-Peter ist noch da. Dann Krankengebet gerne. Könnt ihr zu Hans-Peter gehen, aber auch zu den anderen. Und wir wollen gleich beten, einfach Gott einladen. Dann haben wir eine halbe Stunde, wo wir auf Gott hören. Wenn du einen Eindruck hast, komm gerne zu mir. Sonst würde ich ermutigen, lass uns die drei Paare nutzen und wirklich fröhlich für uns beten lassen. Und dann schauen wir, was passiert. Am Donnerstag beim Beta-Kurs eine richtig tiefe Zeit gehabt, von der bin ich ermutigt, dass Gott gleich genau das Gleiche tun wird. Hans-Peter, willst du beten? Und lass uns dazu aufstehen.
Lieber Herr, wie ich es dir im ersten Gottesdienst schon gesagt habe, ich muss dir bekennen, wir packen es nicht. Wir sind so etwas von überfordert mit unserem eigenen Leben, mit dem, was das Leben in dieser Stadt ausmacht, mit den großen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Herausforderungen auch in unserem Land. Die großen Fragen dieser Zeit, Herr, wir kriegen sie nicht beantwortet. Wir können uns noch nicht mal selbst verändern, bei allem guten Willen. Ich scheitere daran, ein besserer Nachfolger zu werden, ein glaubensvollerer, fröhlicherer Nachfolger zu werden. Und da gibt es nur diese eine Adresse, das bist du selbst, der lebendige Gott. Und wir wenden uns an dich, Vater, und dich, Jesus, und dich, Heiligen Geist. Und sagen dir, bitte komm zu deiner Kirche, komm zu deinen Leuten, komm jetzt zu uns hier, halte uns deinen Spiegel vor, dass wir nicht zuerst mit Fingern auf andere zeigen, sondern uns selbst dir stellen, dass du in uns ein Werk der Erneuerung anzünden kannst, unsere Liebe zu dir vertiefst, unseren Glaube an deine Möglichkeiten vergrößerst und unser Brennen für dich unterwegs zu sein. Komm, tu es. Wir laden dich ein. Komm, Heiliger Geist, und wirke unter uns.
Lass uns das gemeinsam sprechen. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns. Und jetzt können wir es zusammen sprechen. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns. Und mach dich einfach auf zu Jesus. Wenn du einen Freund neben dir hast, jemanden, den du kennst, du kannst gerne zu zweit auch beten. Wenn du Hunger nach Gott hast, lass dich heute segnen. Gib kein besonderes Gebetsanliegen, außer wir wollen Gott begegnen. Wenn du hinknien willst, knie dich hin. Ich glaube, dass Gott da ist und uns heute begegnen möchte.